Standpunkte. Der Podcast auf KenFM.
Macht und Geld traumatisieren die Welt im Namen der Gesundheit. Ein Standpunkt von Franz Ruppert. Finsteres Mittelalter. Wer hätte das Anfang 2020 gedacht? Ein als Menschenfreund, Philanthrop getarnter, superreicher Geschäftsmann traumatisiert im Konzert mit als Wissenschaftler getarnten Viren- und Statistikmythologen und als Politiker getarnten Pharmalobbyisten und als Journalisten getarnten Panikmachern die Welt im Namen der Gesundheit. In Wirklichkeit untergraben sie alle zusammen auf eine fundamentale Weise die Gesundheit der Menschen und zerstören die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Strukturen. Sie inszenieren mit einem nahezu religiösen Eifer einen Kreuzzug gegen einen vermeintlichen Killer-Virus und brandmarken jeden, der sich im Namen tatsächlicher Wissenschaftlichkeit zu Wort meldet, wie zum Beispiel Herrn Dr. Wodarg als Ketzer, der am besten auf dem Scheiterhaufen landet. Schockiere, spalte und herrsche im Namen des vermeintlich Guten gegen das Böse. Eine altbekannte Formel, mit der eine Bevölkerung gefügig gemacht wird. Fragt sich bloß, wofür. Du gleich infektiös. Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft? So lautet der Titel meines Buches, das ich 2018 veröffentlicht habe. 2020 erhalte ich von der Gesellschaft, in der ich lebe, die Antwort. Du bist infektiös. Ich bekomme von nun an die Zuschreibung, ein Mensch zu sein, der grundsätzlich mit Viren infiziert bzw. infizierbar ist und deshalb andere Menschen infizieren kann. Dass Menschen mit Krankheitserregern infiziert sind und dann andere infizieren können, ist keine neue Wahrheit. Das ist schon immer so und wird immer so bleiben, solange es Menschen gibt. Neu daran ist, diese banale Lebensweisheit wird nun mit der Gewährung bürgerlicher Grundrechte verknüpft. Nur der Bürger, der nachweisen kann, gegen die Viren immun zu sein, die von der Lobbypolitik als hochinfektiös definiert werden, hat weiterhin Zugang zum bürgerlichen Leben und zu Grundrechten wie Bewegungsfreiheit, Berufsfreiheit, Reisefreiheit, Versammlungsfreiheit etc. Bestünde tatsächlich eine reale Gefahr, würden die Menschen es selbst merken und sich aus ihrem eigenen Interesse heraus schützen wollen. Dann müsste man sie nicht in Angst und Schrecken versetzen und sozial isolieren. Zwei Faktoren, welche die Selbstheilungskräfte von uns Menschen am stärksten beeinträchtigen. Aber auf diese soll es ohnehin in diesem inszenierten Corona-Pandemie-Planspiel nicht ankommen. Das Ziel der Corona-Pandemie von Anfang an. Die seit März dieses Jahres verkündete Corona-Pandemie soll nach Ansicht ihrer Organisatoren erst dann für beendet erklärt werden, wenn es einen Impfstoff gegen Covid-19 gibt und ausreichend Testkits für den Nachweis von Immunität. Auch die Bundesregierung hat sich im Schulterschluss mit Bill Gates, seiner WHO, dem Robert-Koch-Institut, Herrn Professor Drosten, den sogenannten Qualitätsmedien und den Impfstoffherstellern dieser Idee von Anfang an verschrieben. Spätestens seit dem 24. April ist das bundesöffentlich kein Geheimnis mehr. In einem Pressestatement im Rahmen der WHO-Spenden-Videokonferenz verlautbart Bundeskanzlerin Angela Merkel, Zitat, »Wir alle wissen, dass wir mit der Pandemie leben müssen, bis wir einen Impfstoff gefunden haben. Zentral ist also die Entwicklung eines solchen Impfstoffs, natürlich auch von Therapeutika und natürlich auch von Diagnosemethoden. Ich stimme dem UN-Generalsekretär zu. Es handelt sich um ein globales, öffentliches Gut, diesen Impfstoff zu produzieren und ihn dann auch in alle Teile der Welt zu verteilen. Das wird eine große Kraftanstrengung sein, wenn wir einmal einen solchen Impfstoff haben. Deshalb unterstützen wir mit ganzer Kraft die Konferenz am 4. Mai. Wir wissen, dass noch eine ziemlich beachtliche finanzielle Lücke zu schließen ist. Deshalb möchte ich auch alle aufrufen, egal ob aus der Politik oder aus der privaten Wirtschaft, die in der Lage sind, uns zu unterstützen, um diese finanzielle Lücke in Höhe von 8 Milliarden Euro, wie es uns das Global Preparedness Monitoring Board gesagt hat, zu schließen und dann wirklich auch sicher auf dem Pfad zu einer Entwicklung zu sein. Zitat Ende. Was für ein atemberaubender Handshake of Power and Money. Die mächtige deutsche Bundeskanzlerin hilft mit Berufung auf ein vermeintliches Wissen von uns allen, wir alle wissen, einem der reichsten Männer dieser Welt dabei, noch mehr Geld dafür zu bekommen, die deutsche wie die Weltbevölkerung in sein Impfwahnprogramm hineinzuziehen. Jeder, der Geld übrig hat, soll diesen Wahnsinn jetzt mitfinanzieren. Damit dieses Ehepaar Melinda und Bill Gates als Exponenten der globalen Geldmachmaschine noch mehr Geld machen kann. Angeblich im Namen der Gesundheit von uns allen. Was helfen Impfungen? Dabei sind Impfungen schon seit vielen Jahren grundsätzlich in der Kritik und nach Impfstoffen gegen Coronaviren wird seit 20 Jahren vergeblich geforscht. Es ist zudem fraglich, ob Impfungen überhaupt etwas nutzen und nicht sogar zusätzliche Krankheiten und Todesfälle erzeugen. Der Facharzt für Radiologie Gerd Reuter befasst sich in einem Rubicon-Beitrag mit der Geschichte der Impfungen und den verschiedenen Krankheiten und den entsprechenden Impfaktionen. Seine Bilanz ist ernüchternd. Bei keiner Krankheit, TBC, Polio, Ebola, sind Impfungen ursächlich daran beteiligt, die Gesamtgesundheit einer Bevölkerung positiv zu beeinflussen. Zitat: Die Hybris derjenigen, die jetzt in der Lügeninszenierung von Corona als ultimative Kämpfer für jedes Menschenleben auftreten, entlarvt sich in jedem Fall, wenn eine Impfung gegen Covid-19 oder auch ein wirksames Medikament als Schlüssel zur Aufhebung gesellschaftlicher Restriktionen postuliert wird. Bill Gates ist weder Mediziner noch Biologe. Er hat auch kein Studium und keine Berufsausbildung absolviert. Er ist Unternehmer und ziemlich skrupellos, wenn man sich die von seiner Stiftung durchgeführten Impfungen in Indien, Afghanistan und in Afrika ansieht. Hier wurden Impfungen als Vorwand für eine Geburtenkontrolle verwendet und neue Impfstoffe getestet, die Tausende von Kindern Gesundheit oder Leben kosteten. Die Impfstoffe brachten mehr Kinder um als die Krankheiten. Zitat Ende. Wie das im Detail bei jeder einzelnen Infektionsart sein mag, kann ich nicht generell beurteilen. Das müsste ein Board von Experten, die unabhängig von den Impfstoffherstellern und deren Gewinninteressen sind, nach rein wissenschaftlichen Kriterien machen. Zumindest ist das Thema Impfschäden auch in Deutschland nicht unbekannt. Zitat: Im Jahr 1930 wurden in Lübeck 256 Babys, etwa 84% aller Neugeborenen, oral gegen Tuberkulose geimpft. Dieser Massenimpfung gingen große Werbekampagnen voran, um die Eltern der Kinder davon zu überzeugen, dass sie fahrlässig handeln würden, falls sie sich dagegen entscheiden sollten. Die Folgen der Impfaktion waren verheerend. 131 Impflinge erkrankten und litten zum Teil ihr ganzes Leben lang an chronischen Folgeschäden, zum Beispiel starke Schwerhörigkeit, und 77 Babys fanden den Tod. Die Prozessführung gestaltete sich als besonders schwierig, da Juristen über einen Sachverhalt zu entscheiden hatten, über den sich sogar die medizinischen Sachverständigen nicht einig waren. Letztendlich wurden von 5 Angeklagten nur der Hersteller und Tuberkuloseforscher Georg Deike wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Der ebenfalls beteiligte Internist Ernst Ahlstedt wurde hingegen aufgrund derselben Vergehen lediglich zu 15 Monaten Haft verurteilt, kam nach nur 7 Monaten wieder frei und durfte weiterhin seinem Beruf als Arzt nachgehen. Der Schuldspruch basierte darauf, dass der Impfstoff in einem ungeeigneten Labor kultiviert worden sei und man auf Tierversuche verzichtet hatte. Dazu sei gesagt, dass der damalige Amtsgerichtsrat Wiebel mit den gesellschaftlich gut situierten und gesellschaftlich anerkannten Angeklagten sympathisierte und es ohne Druck der empörten Öffentlichkeit gar nie zu einem Prozess bzw. einer Verurteilung gekommen wäre. Wiebel beging 1932 Selbstmord. Zitat Ende. Wo bleibt der Sachverstand? Eine sachliche, auf wissenschaftlichen Kriterien begründete Risikoabschätzung von Covid-19 und möglichen Impfschäden geschieht im Kontext von SARS-CoV-2 und Covid-19 derzeit jedenfalls nicht. Und es gibt Warnungen in Bezug auf die Risiken dieser neuen RNA- und DNA-basierten Impfstoffe. Hier gibt es jedoch kein Scientific Board, in dem die führenden Köpfe auf den Gebieten der Virologie, Epidemiologie, Lungenheilkunde, Pathologie, Psychologie, Soziologie, Jurisprudenz und Ethik ihren Sachverstand zusammentun, um die bestmögliche Strategie zu finden, mit einem Krankheitserreger wie Corona so umzugehen, damit die Gesundheit der Menschen am Ende sogar befördert wird. Seit Beginn der Corona-Pandemie wird nur die eine Sichtweise mit aller Gewalt durchgeboxt. Neuartig, hochinfektiös, verursacht Millionen von Toten, überlastet das Gesundheitssystem, Solidarität mit den Alten und Schwachen. Von den angeblichen Qualitätsmedien wird dieses Narrativ tagtäglich mit Schreckensbilanzen, Horrorbildern und Horror-Einzelschicksalen mantraartig wiederholt, damit dieser Pandemiefall möglichst jedem und möglichst lange einleuchtend erscheint. Eine reduziertere Logik über menschliche Gesundheit wie ein Virus gleich eine Krankheit kann es kaum geben. Weder wird der Immunstatus der betreffenden Menschen, noch werden die Lebensbedingungen, noch werden psychologische Zusammenhänge auch nur annähernd in Betracht gezogen. Alle, die in den vermeintlichen Qualitätsmedien noch mit differenzierten, wissenschaftlichen und für die Gemeinschaft wohlmeinenden Ansichten zu Wort kommen, werden dort sofort als unseriös oder eigensüchtig gebrandmarkt und ins politische, wissenschaftliche oder gar menschliche Abseits gestellt, wie etwa mit Herrn Dr. Wodak, Herrn Professor Bagdi, Herrn Professor Strick oder Herrn Laschet schon geschehen. Eigenimmunität als große Ausnahme. Wie bei einem Planspiel vorhersagbar, wird jetzt eine Formulierung für eine Gesetzesänderung ins Spiel gebracht, welche Impfungen einfordern, sofern jemand seine Immunität nicht amtlich bestätigt nachweisen kann. So soll ab nun die Änderung von § 28 Absatz 1 Satz 3 des Infektionsschutzgesetzes Artikel 1 Nummer 20 Buchstabe a lauten, Zitat, § 28 wird wie folgt geändert. A Absatz 1 Satz 3 werden die folgenden Sätze eingefügt. Bei der Anordnung und Durchführung von Schutzmaßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 ist in angemessener Weise zu berücksichtigen, ob und inwieweit eine Person, die eine bestimmte übertragbare Krankheit, derentwegen die Schutzmaßnahmen getroffen werden, nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft wegen eines bestehenden Impfschutzes oder einer bestehenden Immunität nicht oder nicht mehr übertragen kann, von der Maßnahme ganz oder teilweise ausgenommen werden kann, ohne dass der Zweck der Maßnahme gefährdet wird. Soweit von individualbezogenen Maßnahmen abgesehen werden soll oder Ausnahmen allgemein vorgesehen werden, hat die betroffene Person durch eine Impf- oder Immunitätsdokumentation nach § 22 oder ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, dass sie die bestimmte übertragbare Krankheit nicht oder nicht mehr übertragen kann. Zitat Ende. Die in diesem Text enthaltene Logik ist verzwickt. Angewendet auf Covid-19 lautet sie: Wir gehen davon aus, dass es bereits einen Impfschutz gegen Covid-19 gibt. Dieser wird zunächst noch auf eine Stufe mit einer möglicherweise bestehenden Immunität bei einem Menschen gestellt. Wenn das der Fall ist, ein Mensch also entweder geimpft oder von sich aus einen Immunstatus erworben hat, kann er von der, Zitat, Anordnung oder Durchführung von Schutzmaßnahmen, Zitat Ende, die der Staat beschließt, Zitat, ganz oder teilweise ausgenommen werden, Zitat Ende. Allerdings auch nur bedingt, nämlich nur dann, Zitat, ohne dass der Zweck der Maßnahme gefährdet wird, Zitat Ende. Was wohl bedeutet, zu viele Ausnahmen dürfen es nicht sein, um das Ziel einer generellen Massenimpfung nicht zu unterlaufen. Um im Einzelfall diesen Ausnahmezustand, nicht geimpft werden zu müssen, zu vermeiden, muss man sich eigens darum bemühen, dass ein ärztliches Zeugnis das amtlich beglaubigt. In diesem soll unter anderem auch stehen, wie lange die Immunität anhält, was im Falle von Covid-19 wegen fehlender empirischer Studien wissenschaftlich schlicht unmöglich einzuschätzen ist. Auch wenn Gesundheitsminister Spahn an dieser Stelle unter dem Druck vielfältiger Proteste wieder zurückrudern muss, dieser Vorschlag für eine Gesetzesänderung zeigt seine Denkweise. Infektionsschutzgesetz hebelt das Grundgesetz aus. Nicht geimpft zu werden soll also zukünftig der Ausnahmefall, die Impfung soll der Regelfall werden. Denn wer nicht geimpft ist, ist ein potenzieller Sozialschädling. Seine bürgerlichen Grundrechte könnten für ihn daher so lange außer Kraft gesetzt werden, bis er seine Nicht-Infizierbarkeit und seine Nicht-Infektiosität amtlich beglaubigt nachweist oder er irgendwann genervt aufgibt und sich freiwillig seine Impfdosen verabreichen lässt. Die Möglichkeit eines Selbstimmunisierungsschutzes wird bei der als Covid-19 definierten Infektionskrankheit im Moment zudem durch die Abstands- und Isolationsregeln und das Tragen von Mundschutz systematisch verhindert. Vermutlich sind daher jetzt auch weniger infiziert und damit auch weniger immun als sonst zum Beispiel bei einer Grippewelle üblich, die meist innerhalb von 1 bis 2 Monaten bei einer Bevölkerung eine sogenannte Herdenimmunität bewirkt. Daher ist das Potenzial für eine mögliche weitere Corona-Infektionswelle im kommenden Herbst möglicherweise höher und die Masse der zu impfenden oder zu testenden Personen zur Freude der Impfstoff- und Testkit-Hersteller und ihrer Unterstützer bei Covid-19 entsprechend groß. Argumentieren mit der Logik der Möglichkeit. Damit die Summe der mit Impfungen zu beglückenden Menschen nicht zu klein wird, wie damals 2010 bei der Schweinegrippe, und das Corona-Pandemie-Szenario weiterhin glaubhaft erscheint, wird das Corona-Narrativ mit einer weiteren Horroridee ausgeschmückt. Derzeit gäbe es, Zitat, keinen Beweis, dass Personen, die sich von Covid-19 erholt und Antikörper haben, vor einer zweiten Infektion geschützt sind, warnt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Zitat Ende. So etwas zu behaupten, hat mit wissenschaftlicher Empirie nicht mehr das Geringste zu tun. Das geht nur mit dem assoziativen Denkmuster der Logik der Möglichkeit. Ich behaupte, etwas ist real, weil es möglich ist. Da aber alles als möglich gedacht werden kann, kann damit jeder denken und behaupten, was er will. Ob die eigene Ansicht dann Gewicht hat, entscheidet sich in der Folge und in der Praxis nicht durch einen fairen Wettstreit von Argumenten, sondern über die Macht- und Geldfrage. Wer die Machtmittel hat, definiert, was als möglich gilt und was nicht. Wer das Geld hat, kauft sich die Politiker und Wissenschaftler, die seinem Geldvermehrungsinteresse das Wort reden. Das hat dann mit Politik für das Allgemeinwohl und tatsächlicher Wissenschaft nichts zu tun. Das ist das Durchsetzen und Verbreiten von Ideologien, also interessensgeleiteter Welt- und Menschenbilder. Die Logik der Möglichkeit ist ja schon der Ausgangspunkt, aufgrund dessen die WHO etwas als Pandemie definiert. Nur weil eine weltweite Infektionsmöglichkeit besteht, wird ein Krankheitserreger als gefährlich eingestuft, unabhängig vom Nachweis seiner tatsächlichen Schädlichkeit. Um hier einen Vergleich zu bemühen, ich drücke den Knopf der Alarmanlage in meinem Haus selbst, ohne zu wissen, ob tatsächlich ein Einbrecher in mein Haus will. Dann lasse ich auf unbestimmte Zeit alles stehen und liegen, ziehe mich in den hintersten Winkel meines Zimmers zurück und warte voller Panik, bis Polizei und Feuerwehr kommen, um mich zu retten. Auch das Operieren mit Infektionszahlen und deren möglicher Zu- oder Abnahme um einen hypothetisch angenommenen Reproduktionsfaktor ist die logische Folge dieses falschen, weil interessegeleiteten Denkens. Es ist daher für die Protagonisten des Pandemiezustandes im Grunde genommen ein Ärgernis, dass sie mit Todesraten nachweisen sollen, dass es eine gefährliche Krankheit wie Covid-19 überhaupt gibt und diese Erkrankung tatsächlich ursächlich für viele Sterbefälle ist. Es geht ihnen letztlich ja nur darum, diesen SARS-CoV-2-Virus als Fall für eine Behandlung durch die pharmazeutische Industrie durchzusetzen, um deren Geldvermehrungsinteressen zu unterstützen. Deshalb werden solche Todesratenstatistiken mehr schlecht als recht gefälscht und zu Horrorzahlen hochgerechnet, die der Bevölkerung den Ernst der Lage vor Augen führen sollen, damit deren Angstfantasien genügend Stoff bekommen und sich daran in ihrer Panik weiter ausleben können. Aber eigentlich sollte es das im Sinne der Pandemie-Konstrukteure gar nicht brauchen. Der Virus ist hoch ansteckend, keiner kann sich selbst davor ausreichend schützen, die Gesundheitssysteme werden überlastet. Das sollte nach ihrer Ansicht eigentlich genügen, um sich in der Bevölkerung die Impfungen und Testungen als Erlösung von den verordneten Zwangsmaßnahmen herbeizusehen. Damit sei dann doch schließlich allen gedient. Die Impfstoffhersteller bekommen auf Jahre hinaus garantierte Profite, der Staat kann endlich wieder zu seinem Normalzustand übergehen, das exponentielle Geldwachstum überall zu fördern und damit aufhören, seine Bevölkerung weiter mit Corona-Maßnahmen zu drangsalieren. Und die Menschen wissen ab jetzt, wo es zukünftig langgeht und inwiefern sie von nun an das Objekt staatlicher Gesundheitsschutzmaßnahmen sind. Corona als Testfall für eine neue Welt. Ist dieses Prinzip, sich impfen und testen lassen ist die erste Bürgerpflicht, erst einmal rechtlich legitimiert, so kann das mit jedem anderen Virus vor und nach Corona auch gemacht werden. Ein Virus wird als hochinfektiös definiert, die meisten Menschen haben dann definitionsgemäß noch keinen Immunschutz und gehen schon alleine deshalb freiwillig zur Impfung, Testung, um ihre bürgerlichen Freiheiten zu behalten. Zumindest stellen sich das die Initiatoren dieses Masterplans so vor. Sie hoffen so, das hässliche Wort Zwangsimpfung möglichst nicht in den Mund nehmen zu müssen. Zitat: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet vorerst nicht damit, dass bei Vorliegen eines Impfstoffs gegen das Coronavirus auch eine Impfpflicht kommen müsse. Sein Eindruck sei, dass die allermeisten Bürger sich eine solche Impfung wünschen würden, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Überall da, wo wir durch Bereitschaft und gutes Argumentieren zum Ziel kommen, braucht es aus meiner Sicht keine Pflicht. Zitat Ende. Dass es schon von Anfang an um mehr als nur Corona geht und Corona nur der aktuelle Testfall für einen zukünftigen Normalfall ist, erscheint mir deshalb plausibel, weil Bill Gates sonst nicht fordern würde, so viele Impfstoffforschungslabors und Produktionsstätten wie möglich aufzubauen. Das sind für ihn die Fabriken der Zukunft, in denen die modernen Impfstoffe der Zukunft für den jeweiligen Virus hergestellt werden, den die WHO dann im Bedarfsfall ohne weiteren wissenschaftlichen Nachweis wieder als neuartig und hochinfektiös und hochtödlich propagieren können wird. Die politischen Abläufe sind dann schon eingeübt und möglicherweise in ein paar Jahren reflexhaft abrufbar. Man hat sich daran gewöhnt, dass mit der Entwicklung von Impfstoffen keine Zeit mit langen Testungen zu verschwenden ist. Die allfälligen Nebenwirkungen solcher Impfstoffe gehen ohnehin ebenfalls zulasten der Staatskassen, welche die Impfstoffe bezahlen und nicht zulasten der Impfstoffhersteller. Ist das also die vielbeschworene neue Realität? Eine Welt, die nach Corona eine andere sein soll als die Welt davor? Kaum ist mir dieser Gedanke am 3.5.2020 abends in den Sinn gekommen, so kam postwendend seine Bestätigung. Ich erhalte einen Hinweis auf einen Artikel in der Berliner Zeitung. Dort äußert sich ein Herr Dominik Spitzer, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag. Er, Zitat, vertritt laut Bayerischer Staatszeitung die Auffassung, bereits für den Winter 2020-2021 eine Pflicht zur Grippeimpfung zu verordnen. Dazu müssten jetzt bereits Millionen an Impfdosen gekauft werden. Die Leute sollten gegen Influenza geimpft werden, um einer möglichen Überlastung unseres Gesundheitssystems vorzubeugen, so Spitzer. Der FDP-Mann weiter, trotz vielfältiger Kampagnen erreicht Deutschland mit einer Impfquote von ca. 35% noch nicht einmal die Hälfte der von der Weltgesundheitsorganisation WHO vorgegebenen Zielmarke von 75% bei den über 60-Jährigen, also der für das Covid-19-Virus vulnerablen Gruppe. Um diese Quote hochzutreiben und eine gewisse Herdenimmunität gegen die Influenza aufzubauen, wäre eine einmalige Impfpflicht als Ultima Ratio ein radikaler Schritt, aber definitiv eine sinnvolle Maßnahme, um unsere wertvollen intensivmedizinischen Ressourcen durch weniger schwer Influenza-Erkrankte zu entlasten. Zitat Ende. Moment mal, Herr Spitzer. Ich werde also zukünftig gegen Influenza zwangsgeimpft, damit die Krankenhäuser möglicherweise nicht überlastet werden, damit die möglichen Covid-19-Patienten möglicherweise zwangsbeatmet werden können? So setzt sich dieses einfältig hinterlistige Denken in der Logik der Möglichkeit fort. Was ist die Bedingung der Möglichkeit für die Möglichkeit? Eins ist dabei auf jeden Fall dann sicher. Die Impfstoffhersteller machen ihren Profit und der Staat zahlt das mit unseren Steuergeldern. Solange Gesundheit wesentlich an das System der Geldvermehrung gekoppelt ist, sind auch Bankkaufmänner als Gesundheitsminister in einem solch falschen System durchaus am richtigen Platz. Identifikation mit der neuen Zuschreibung, nur um sein Überleben weiterzuführen? Politiker aller Parteien scheinen sich in Deutschland derzeit noch einig zu sein. Impfen ist die erste Bürgerpflicht. Und wer ein gehorsamer Bürger ist, wird sich dieser seiner Staatspflicht nicht entziehen, oder? Denn nur mit diesem Akt der selbstgewählten Identifikation mit staatlichen Zuschreibungen meint er, erneut seine Chance nutzen zu können, vom Objekt staatlicher Schutzmaßnahmen wieder zum Subjekt seiner Überlebensstrategien in einer traumatisierten und traumatisierenden Gesellschaft zu werden. Ein gutes und selbstbestimmtes Leben sieht meines Erachtens allerdings ganz anders aus. Geldvermehrung macht nicht glücklich. Wie man am Beispiel der Corona-Pandemie sieht, Geld und der Zwang zur Geldvermehrung machen niemanden glücklich und im guten Sinne intelligent und sozial. Die Superreichen werden immer maßloser und gieriger nach immer mehr. Sie handeln zutiefst asozial in der Durchsetzung ihrer Geldvermehrungsstrategien, haben dafür die verrücktesten Ideen, korrumpieren andere Menschen und gehen über Leichen. Sie sind selbst wie ein hochgefährlicher Virus, der die menschlichen Gemeinschaften, aus denen sie selbst entstammen, von innen her zerstört. Die Normalreichen haben Angst, ihren Reichtum wieder zu verlieren und dienen sich daher den Superreichen und ihren Strategiespielen, wo sie nur können, an. Auch sie verschwenden ihre Intelligenz im Hauen und Stechen in der Konkurrenz mit anderen um vermeintliche persönliche Vorteile, um ein möglichst großes Stück vom Geldkuchen abzubekommen. Auch sie verkommen dabei ethisch. Die Masse der Armen werden dumm und unmündig gehalten. Sie hält duldsam den Mund aus Angst vor dem Verlust der ihnen von den Reichen und Superreichen zugestandenen minimalen Einkommensmöglichkeiten. Diese Menschen schränken selbst ihren Geist ein und passen sich an alles an, was ihnen als Chance angeboten wird, um nicht zu verhungern, ihre Kinder großzuziehen und nicht in der Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe zu landen. Sie entwickeln die Einstellung, als käme es auf sie gar nicht an, und die Reichen und Mächtigen machten sowieso, was sie wollten. Und die Mächtigen? Auch sie sind in diesem System der Geldvermehrung im Grunde ohnmächtig den Ränkespielen der Reichen und Superreichen ausgeliefert. Sie sind ihnen zu Diensten und fristen ein einsames Dasein in ihren exklusiven Zirkeln, stets in Angst vor ihrem Machtverlust. Auch sie macht das Geld, das sie dabei auf ihre Seite bringen, nicht wirklich frei und glücklich. Erkenne dich selbst. Gnoti se auton. Erkenne dich selbst ist eine von drei apollonischen Weisheiten aus dem antiken Heiligtum von Delphi. Die zwei weiteren, die ab Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christi an den Säulen des Apollon-Tempels angebracht wurden, lauten Medin agan, nichts im Übermaß, und Ei, du bist. zu erkennen, dass ich ausgerechnet von denen, auf die ich besonders vertraue, früher meine Eltern, jetzt den Politikern, die ich sogar gewählt habe, verraten und verkauft werde, ist ein sehr schmerzhafter Erkenntnisprozess. Er führt erfahrungsgemäß zu vielfältigen Abwehrreaktionen, diese Wahrheit nicht wahrhaben zu wollen. Er macht sowohl depressiv wie aggressiv. Mit dem Mut zur Wahrheit erkenne ich allmählich jedoch an, dass ich mir mit meiner traumatisierten Psyche und ihren Überlebens- und Anpassungsprogrammen selbst im Wege stehe, ein tatsächlich glückliches Leben zu führen. Dadurch wächst dann auch die Bereitschaft, daran etwas zu ändern. Dieser hochemotionale Prozess der Selbsterkenntnis ist nach meiner Überzeugung und nach meinen Erfahrungen zutiefst heilsam und gesundheitsförderlich. Er ist ein sehr sinnvoller Weg, aus dem persönlichen wie gesellschaftlichen Trauma-Trance-Zustand herauszufinden, in dem wir kollektiv aktuell gelandet sind. Dann können wir gemeinsam erkennen, warum wir unsere emotionalen und geistigen Potenziale für ein gutes Leben nicht nutzen, warum wir uns stattdessen in unserer emotionalen Abgestumpftheit, in unseren gedanklichen Konstrukten verlieren und uns gegenseitig traumatisieren und in Zwangsverhältnisse hineinmanövrieren. Warum wir solche gesellschaftlichen Verhältnisse unterstützen oder tolerieren, in denen die Geldvermehrung ein Selbstzweck ist, der uns Menschen zu Objekten seiner, für die meisten Menschen undurchschaubaren Mechanismen degradiert. Wenn ich das alles begreife, überhöhe ich mich über niemanden mehr, will keinen anderen Menschen mehr beherrschen, manipulieren, zwangsbeglücken oder mir seine Dienste mit Geld erpressen. Ich wünsche mir dann, dass auch die anderen selbstbestimmte und innerlich freie Menschen sind. So kann dann jeder seine Intelligenz und Tatkraft dafür nutzen, ein empathisches, auf das Allgemeinwohl bedachte Miteinander in größeren Gemeinschaften zu schaffen. Dann wäre die Menschheit Ende 2020 bewusstseinsmäßig einen guten Schritt voran und sich praktisch ein gutes Stück näher gekommen.